Das Thema unseres heutigen Tages ist Souveränität und Verantwortung. Als ich gestern sagte, dass ich heute Morgen und heute Abend drüber rede, haben einige gesagt, ach so, am Morgen redest du über Souveränität und am Abend über Verantwortung. Ist nicht ganz so und ihr werdet auch sehen, warum das nicht so ist, weil ich glaube, dass dieses Thema immer zusammen betrachtet werden muss. Wenn wir von der Souveränität Gottes reden, was meinen wir damit? Es geht darum, dass Gott diese Welt geschaffen hat und sie heute noch lenkt, regiert und leitet. Wie wir es gerade gesehen haben. Ein Teil dieser Regierung Gottes in dieser Welt ist sein Umgang mit uns Menschen. Die Bibel redet davon Erwählung, dass Gott Menschen nach seinem Wohlgefallen durch sein souveränes Handeln erwählt. Wenn das aber so ist, wenn Gott souverän ist und wenn Gott souverän erwählt, wie steht es dann mit meiner Verantwortung? Die Bibel sagt, es ist eine unumstößliche Tatsache, dass kein Mensch sich entschuldigen kann, sondern dass er verantwortlich ist für sein Tun, für seine Entscheidung. Begeht jemand ein Verbrechen, so sagen wir im Deutschen, er wird vor Gericht zur Verantwortung gezogen. Wie aber kann ein Mensch verantwortlich sein, wenn Gott doch alles bis ins Kleinste vorherbestimmt? Lasst uns die Apostelgeschichte aufschlagen und in Kapitel 4 ab Vers 23 lesen, bis 31. Wir wollen uns heute Morgen mit dieser Geschichte beschäftigen. Wir hören aus Gottes unfehlbarem Wort, wie Lukas uns berichtet, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinem Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt und gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wir wollen noch kurz still werden. Ja, himmlischer Vater, wir möchten dich jetzt bitten, dass du dein heiliges Wort an uns segnen möchtest, dass du uns selber aufschließen möchtest, sodass wir diese kostbare Lehre von der Souveränität und Verantwortung recht verstehen mögen. Amen. Das Thema Souveränität und Verantwortung zählt wohl zu den schwierigsten Themen der Bibel. Der schottische Prediger Arthur Pink nennt dieses Thema den gordischen Knoten der Theologie. Und wer die Geschichte des gordischen Knotens kennt, vielen ist es ja bekannt aus dem Geschichtsunterricht, da gab es im Altertum wohl einen Knoten, wo sich x Menschen daran versucht hatten, ihn aufzulösen. Dann kommt Alexander, nimmt ein Schwert, haut es durch und das war die Auflösung des gordischen Knotens. Aber wenn wir uns einmal anschauen, man hat einen Knoten, ein Wollknäuel und versucht, ihn auseinanderzuziehen. Als Kinder hatten wir das öfter. Man hat es versucht, auseinanderzuziehen und nachher hat man nur einen Knoten nach dem anderen und konnte mit dem Faden nichts mehr anfangen. Ein gordischer Knoten, ein Thema, das nicht einfach ist. In einem der Bekenntnisschriften der Reformation, im Westminster-Bekenntnis, schreiben die Verfasser, als sie über die Erwählung des Menschen reden, sie sagen, es ist ein Geheimnis, das mit besonderer Weisheit und Sorgfalt zu behandeln ist. Es ist nicht ein Thema, das einfach ist. Es ist ein Thema, das wie in einem Wollknäuel dazu führen kann, dass wir mehr Knoten und mehr Fragen haben als Antworten. Und ein Reformator sagte, wenn du mit dieser Lehre falsch umgehst, dann betrittst du einen Irrgarten, aus dem du nicht mehr herauskommst. Wenn du mit dieser Lehre falsch umgehst, betrittst du einen Irrgarten, aus dem du nicht mehr herauskommst. Vor ein paar Wochen habe ich ein Kloster besucht, die hatten noch so einen Irrgarten, so mannshoch, und wenn man da reingehen würde, ich habe es nicht gewagt, hätte ich wahrscheinlich den Weg erst nur nach sehr langer Zeit rausgefunden. Aber es gibt einen Irrgarten, aus dem wir uns verirren können und nicht mehr herauskommen. Daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, bevor wir zu diesem Text kommen, uns ein paar Dinge vergegenwärtigen, die uns helfen sollen, diese Lehre in die richtige Position zu bringen. In meiner Heimat, wo ich herkomme, gibt es einen Beruf, der nennt sich Lotse. Und ein Lotse ist jemand, der versucht, ein Schiff, wenn es durch die Weser fährt, richtig durch das Schiffbett zu steuern, damit es nicht auf einer Sandbank läuft. Manchmal stehen da Bojen. Das Wasser sieht tief genug aus, aber es ist nicht tief genug. Und dann ist da diese Boje und die warnt mich davor, wenn du jetzt diesen Weg gehst, dann läufst du auf Grund. Und so möchte ich drei Dinge nennen, die uns helfen sollen, dass wir nicht auf Grund laufen mit dieser Lehre. Das Erste, wenn wir uns mit der Lehre von der Souveränität und Verantwortung beschäftigen, ist eines zentral. Es gibt nur eine Autorität bei dieser Lehre, nämlich das Wort Gottes selber. Ganz wichtig, wenn wir uns mit der Souveränität und Verantwortung beschäftigen, gibt es nur eine Autorität. Und ich möchte dieses betonen, weil diese Lehre sehr häufig in vielen Kreisen gebraucht wird, indem man sagt, so und so hat so und so gelehrt. Ich bin vor einigen Wochen gefragt worden, hat Calvin nicht über diese Lehre so und so gelehrt? Und ich sagte, ja, er hat so gelehrt. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist nicht, ob Calvin etwas gelehrt hat, ob Luther etwas gelehrt hat, ob Wesley etwas gelehrt hat, sondern was sagt Gottes Wort? Der Kirchenvater Augustin hat dieses schöne Wort gesagt, in der Kirche gilt nicht, dies sage ich, dies sagst du, dies sagt jener, sondern dies sagt der Herr. Daher ist die erste Frage, bevor wir weiterfahren, welche Autorität hat die Schrift, das Wort Gottes, für dich? Als Paulus sich verabschiedete von der Gemeinde in Ephesus, da sagte er, dass er den Ephesern, der Gemeinde in Ephesus, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Es geht nicht darum, ich glaube, ich meine, ich fühle, ich verstehe dies so, sondern es geht darum, was Gott selber sagt. Im zweiten Korintherbrief sagt Paulus, wir zerstören damit die Anschläge und alle Höhe, die sich so erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. Als Christen sind unsere Gedanken nicht beliebig, sondern wir sollen unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi nehmen. Gegen alle Erkenntnis, die sich erhebt gegen Gott. Und gefangen nehmen unsere Vernunft. Die Vorstellung, heute kann man doch so nicht mehr denken. Oder ich meine, ich glaube, ist nicht relevant, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, sondern was sagt der Herr? Das Zweite, das Thema von der Souveränität und Verantwortung ist ein Thema, das mit sehr vielen Fragen verbunden ist. Und wir können uns sehr, sehr viele Fragen stellen. Aber wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dann beschäftigen wir uns nicht mit diesem Thema, um alle Fragen beantwortet zu bekommen, sondern wir beschäftigen uns mit diesem Thema nur insoweit, als wir ehrfürchtig verstehen wollen, was Gott offenbart hat. Du kannst, wenn du dich mit der Souveränität Gottes beschäftigst und der Verantwortung des Menschen, sehr schnell in Fragen kommen, wo du wirklich in einen Irrgarten bist, wo du nicht mehr herauskommst. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Im 3. Jahrhundert vor Christus gab es einen Philosophen namens Epikur. Und er hat ein sogenanntes Trilemma aufgestellt. Die meisten werden wissen, was ein Dilemma ist. Wenn ich etwas habe, wo ich zwischen zwei Alternativen entscheiden kann und nicht genau weiß. Ein Trilemma ist das, wenn ich drei Alternativen habe. Und ihm wird Folgendes zugeschrieben. Er sagte, falls Gott willens, aber nicht fähig ist, Böses zu verhindern, ist er nicht allmächtig. Falls Gott fähig, aber nicht willens ist, Böses zu verhindern, ist er nicht gut. Falls Gott willens und fähig ist, Böses zu verhindern, warum gibt es dann das Böse? Falls Gott weder fähig noch willens ist, warum soll man ihn Gott nennen? Die Frage, woher kommt das Böse? Warum verhindert Gott das Böse nicht? Und wie passt das alles zusammen, führt bei Epikur dazu, dass er letztlich Gott komplett verachtet. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir an dieses Thema herangehen, kommen wir an die Grenzen und die Tiefen der Gottheit. Und wir kommen damit an eine Grenze, die für uns nicht bis zum Letzten durchdrungen werden kann. Wir haben in der Schriftlesung gehört, dass der Verstand Gottes unausforschlich ist, in Jesaja 40, Vers 28. Und der Psalmist in Psalm 145, 3 sagt, der Herr ist groß und sehr löblich und seine Größe ist unausforschlich. Wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst und zu Grenzen kommst, wo du sagst, ich verstehe nicht, aber ich erkenne die Grenze, die Gott gesetzt hat, an. Dann hast du begriffen, auf welcher Basis man diese Lehre betrachten soll. Gottes Wort sagt selber, Gott hat uns eine Grenze des Erkennens geschenkt. In 5. Mose 29, 29 sagt der Herr, das Geheimnis ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das ist unser und unserer Kinder ewiglich. Und wir sollen tun alle Worte dieses Gesetzes. Mose sagt hier, es gibt eine Grenze. Es gibt Geheimnisse, die hat Gott uns nicht offenbart. Du kannst Fragen stellen. Du kannst Fragen stellen, woher kommt das Böse? Und du sagst, ja, von Adam und Eva. Und woher haben Adam und Eva es? Dann kannst du sagen, ja, vom Teufel. Aber woher hat der Teufel es? Es gibt Grenzen. Es gibt Geheimnisse, wo wir eine Andeutung haben, aber nicht bis alles ins Letzte erklärt bekommen. Aber Gott hat uns Dinge offenbart, und zwar alles, was er für nützlich empfunden hat. Unerforschlich und unbegreiflich sind Gottes Gerichte, sagt Paulus im Römerbrief, und unerforschlich seine Wege. Das ist das Zweite. Es gilt nicht darum, dass du alle Fragen beantwortest, sondern ehrfürchtig verstehst, was Gott geoffenbart hat. Noch ein drittes, eine dritte Wegmarkierung, die uns den richtigen Weg für diese Lehre zeigen soll. Wann hast du die Lehre von der Souveränität und der Verantwortung des Menschen recht verstanden? Wann kann man sagen, man hat dieses Thema so entfaltet, wie Gottes Wort es entfalten möchte? Ich möchte drei Dinge nennen, die diese Lehre hervorrufen soll. Und nur wenn diese Dinge hervorgerufen werden, glaube ich, dass jemand diese Lehre recht verstanden hat. Und ich möchte es dann auch kurz erläutern. Es gibt drei Kennzeichen, was diese Lehre hervorruft, wenn wir sie recht verstehen. Erstens Gewissheit, zweitens Demut, drittens Dankbarkeit. Wenn irgendetwas anderes hervorkommt, werden wir sagen müssen, wir müssen nochmal nachforschen. Es gibt diesen dreifachen Nutzen. Warum Gewissheit? Nun, wenn wir von der Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen reden und von der ganzen Größe und der Macht Gottes, stürzen manche in Zweifel. Bin ich erwählt? Habe ich die Erwählung? Hat Gott mich erwählt? Mancherlei Fragen, mancherlei Not, die dadurch entsteht, dass wir eine Lehre nicht so gebrauchen, wie wir sie gebrauchen sollten. Und wir neigen dazu, dass manche Lehren, die uns schwer erscheinen, fehlerhaft oder falsch gebraucht werden. Als John Bunyan von Gott erweckt wurde, er war noch nicht bekehrt, aber auf der Suche nach dem Glauben und nach dem Weg zu Gott, da beschäftigt er sich mit der Bibel und beschäftigt sich auch mit einer anderen schweren Lehre, nämlich der Sünde wider den Geist. Und dann sagte er eines Tages zu einem Bruder, er glaubte, dass er diese Sünde begangen hat. Und der Bruder sagte ermutigend, das glaube ich auch. Das war natürlich, wenn man sich das vorstellt, weil Gottes Wort sagt, wer die Sünde begangen hat, hat keinen Raum zur Buße. Aber genauso ist es mit der Erwählung. Gott hat uns diese Lehre gegeben, damit wir Gewissheit bekommen, damit wir Zuversicht bekommen. Ich möchte das an einem ganz kleinen Beispiel deutlich machen. Gott sagt, ich bin der, der es schaffen kann, der die Macht hat, Dinge zu tun. Er sagt aber auch, dass wir zu ihm kommen sollen. Dass er, Jesus sagt, er wird keinen hinausstoßen, der zu ihm kommt. Er wird keinen von sich stoßen, der kommt, der mühselig und beladen ist. Und dann reden wir über die ganze Souveränität Gottes und wir haben nichts anderes zu tun, anstatt uns auf das Wort eines großen und mächtigen Gottes zu verlassen, etwas in Zweifel zu ziehen. Das ist das Erste. Es soll Zuversicht schaffen. Das Zweite, Demut. Warum Demut? Du kannst dich nicht mit der Größe Gottes beschäftigen und gleichzeitig sehen, wer du bist und wie klein du bist. Nun tendiert diese manche Kreise und manche Christen dazu, wenn sie diese Lehre begreifen, dass es nicht Demut herauskommt, sondern eher Hochmut. Es ist eher ein Grund der Absonderung als ein Mittel, um in rechter Weise zu begreifen, wer man ist. Im Römerbrief im 11. Kapitel beschreibt Paulus, wie Israel ausgebrochen wurde aus dem Ölzweig, aus Gericht dafür. Das Volk Gottes, das erwählte Volk, ist ausgebrochen. Und dann sagte, wir als Heiden sind eingepflanzt. Und was für eine Warnung gibt Paulus den Gläubigen? Er sagt, du stehst aber durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Ich möchte hier noch etwas einfügen. Es gibt viele Geschwister, die zwar liebe Geschwister sind und die von Herzen lieb haben, aber die Lehre von der Souveränität Gottes nicht teilen. Und wie sollen wir damit umgehen? Spurgeon hat einmal in einer Predigt Folgendes gesagt. Und ich finde es sehr wichtig, dass wenn wir uns mit dieser Lehre beschäftigen, dass wir dieses vor Augen haben. Wir reichen unsere Hand jedem, der den Herrn Jesus Christus liebt. Möge er sein, was er sein mag und wer er sein mag. Die Lehre von der Erwählung, wie der große Akt der Erwählung selbst, soll uns scheiden und trennen, nicht zwischen Israel und Israel, sondern zwischen Israel und den Ägyptern. Nicht zwischen Heiligen und Heiligen, sondern zwischen Heiligen und den Kindern der Welt. Ein Mann kann offenbar von Gottes auserwählten Familie sein, und mag doch, obwohl er wählt, nicht an die Lehre der Erwählung glauben. Wir hoffen, wenn sie denken, dass wir uns irren, sie mit der gleichen christlichen Höflichkeit erwidern werden. Und wenn wir uns um das Kreuz treffen, hoffen wir, dass wir immer das Gefühl haben, dass wir eins sind in Christus Jesus. Wenn du die Lehre der Erwählung und der Verantwortung, die Lehre der Souveränität begreifst, wirst du herzliches Erbarmen haben mit einem jeden, den der Herr erwählt hat, in dem du das Wirken Gottes sehen kannst. Und schließlich Dankbarkeit. Manche kommen zu Fall bei der Lehre von der Erwählung, von der Souveränität Gottes und der Verantwortung, dass sie sagen, ja, Gott ist souverän. Und da muss ich ja nichts mehr machen. Statt Dankbarkeit nimmt Trägheit unser Leben in den Mittelpunkt ein. Warum soll ich beten? Warum soll ich evangelisieren? Warum soll ich mich abmühen? Gott ist doch souverän. Warum alles dran setzen, um Menschen in der weiten Welt das Evangelium zu bringen? Nach diesen drei Warnungen wollen wir uns diesen Text etwas genauer anschauen aus der Apostelgeschichte, weil sie der Schlüssel bilden, um deutlich zu machen, was Souveränität und Verantwortung ist. Es zeigt uns hier die Souveränität Gottes und es zeigt uns die Verantwortung sowohl von Nichtchristen, denn wir reden hier von Pilatus und Herodes, von den Stämmen Israels und den Heiden auf der einen Seite, aber wir sehen auch die Gläubigen, wie sie hier beten und handeln und Gottes Wort verkündigen. In Apostelgeschichte 3 berichtet uns Lukas, wie die Apostel ein Wunder tun und jemand heilen, einen Gelähmten heilen. Sie werden daraufhin verhaftet und vor den Hohen Rat gestellt. Der Hohe Rat war das oberste Gremium der Juden und wollte verhindern, dass sich die Christen weiter ausbreiten und die Apostel weiter Gottes Wort verkündigen. Und das Ende der Geschichte ist, dass der Hohe Rat droht. Er möchte verhindern, dass die Apostel weiter Gottes Wort verkündigen. Sie sollen nicht mehr von Jesus weitererzählen, von dem, was Jesus getan hat und wer er ist. Sie werden in Apostelgeschichte 3:22 freigelassen und in Vers 23 im vierten Kapitel lesen wir dann, sie werden freigelassen und berichten der Gemeinde, was Gott getan hat. Aus Vers 2 wissen wir, dass zu der Zeit ungefähr die Gemeinde aus 5000 Männern bestand. Sie kamen zu den Iren. Sie kamen zur Gemeinde. Es ist nicht berichtet, ob jetzt alle versammelt waren, aber es dürfte eine große Anzahl von Menschen gewesen sein. Die Gemeinde hört den Bericht der Apostel und was tun sie? Sie beten. Sie beten. In Vers 24, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. In der King James heißt es with one accord. Einmütig. Eine große Versammlung, die wie eine Stimme redet. Es gibt Gemeinden, die haben unterschiedliche Formen, Gebetsversammlungen zu machen. Es war mal in einer Gemeinde, wo alle gleichzeitig beteten. Gebetsversammlung hieß, man tauschte Gebetsanliegen aus und dann legten alle los. Und es war ein Gebrabbel. Es waren viele unterschiedliche Stimmen. Man hat kaum was gehört. Die Bibel gibt hier einen gewissen anderen Eindruck. Sie vermittelt den Eindruck, es ist, wie es als wie wenn es ein einziges Gebet wäre. Es ist bei mir überschrieben, das Gebet der Gemeinde. Viele, viele Menschen und sie beten alle ein Gebet. Was heißt das? Sie haben alle diese gleiche Sicht auf die Dinge. Es ist wie, wenn man Sonntag im Gottesdienst ist und vorne steht der Pastor oder der Älteste und betet. Und die Gemeinde sitzt in den Reihen und sie betet im Herzen mit, weil sie genau das, was einer betet, sagt, ja, Amen, das ist genau, wofür ich auch bete. Sie beteten einmütig. Doch wie sieht dieses Gebet aus? Welche Sicht auf die Dinge hatte die Gemeinde Gottes? Es heißt, Herr, du hast Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Der Beginn ist entscheidend. Es wird ein Ausdruck verwendet, wo es hier heißt, Herr, der du bist Gott, heißt es in der Luther 1912. In der neuen Genfer Übersetzung wird es übersetzt, du großer Herrscher. Du großer Herrscher. Das Griechische ist ein Wort, das wir alle kennen. Es ist das Wort Despot. Es heißt, Despot, du der Gott, das wäre die wörtliche Übersetzung. Gott ist der Despot. Es ist ein Wort, das an verschiedenen Stellen in der Schrift gebraucht wird, so zum Beispiel als Simeon unseren Herrn sieht im Tempel als kleines Kind. Und dann sagt Simeon in Lukas 2, Vers 29, Herr, du lässt deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Es ist wieder das Wort Despot. Normalerweise kennen wir das Wort Herr nur im Verhältnis, wenn wir das Griechische sehen, mit Kyrios. Aber hier ist von Despot die Rede. Es gibt noch eine zusammengesetzte Form, die wir auch kennen, die auch mit Herr übersetzt ist. Es ist das Oikos-Despot. Es ist der Hausherr. So heißt es in Matthäus 20, Vers 1, das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der am Morgen ausging. Das ist der Hausdespot. Wir kennen das Wort Despot nur in einem negativen Zusammenhang, meistens als jemand, der ein Tyrann ist und als Gewaltherrscher andere unterdrückt. Im Griechischen war das Wort nicht negativ gebraucht. Wir wissen aus der Geschichte, dass das Oströmische Reich Byzanz den Titel Despot noch im 11. Jahrhundert geführt hat. Da war es ein Provinzgouverneur. Dieses Wort bezeichnet allerdings eins. Es bezeichnet, und das deutsche Wort Herrscher ist vielleicht am besten, es bezeichnet eine Person, die eine unendliche Machtfülle hat, der keiner widerstehen kann. Es bezeichnet eine Machtfülle, die keiner widerstehen kann. Wenn wir uns den Gedanken des Hausvaters anschauen, ist es ja auch ein Stück, was die Bibel immer wieder sagt, zu den Sklaven ordnet euch eurem Herrn unter. Da wird das Wort Oikos Despot oder Despot gebraucht. Der Hausherr hatte absolute Autorität und Macht über sein Haus. Absolute Autorität. Und die Apostel Paulus und Petrus sagen den Sklaven, ordnet euch ihnen unter. Sie haben die Gewalt im Haus. Sie haben, sind die Hausherren. So sagt die Schrift, dass wir einen Herrscher haben mit einer unendlichen Machtfülle. In Jeremia 32, Vers 17 heißt es über den Herrn, ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Versuchen wir noch einmal, die Situation uns klar zu machen. Der Hohe Rat droht Petrus und Johannes. Sie kommen zurück. Die Gemeinde setzt sich zusammen und sie erhebt ihre Blicke zu einem großen Herrscher, einem großen König. Gott ist ein mächtiger Herrscher. Er verfügt über unendliche Macht und übt sie auch aus. Und unsere Geschichte zeigt das an vier Punkten. Wir haben einen Herrscher, einen unendlich mächtigen Herrscher, der diese Welt geschaffen hat. Das ist das Erste. Zweitens, unser Text sagt uns, wir haben einen Herrscher, der seinen Willen unumstößlich offenbart hat. Und drittens, wir haben einen Herrscher, der seinen Willen in der Geschichte gegen alle Widerstände verwirklicht. Und das Vierte, was wir anschauen wollen, wir haben einen Herrscher, der die Bitten seines Volkes erhört. Zu dem Ersten. Wir haben einen Herrscher, der die Welt geschaffen hat. Was sagt Lukas, oder was berichtet uns Lukas hier? Er sagt, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Ein Ausdruck, den wir im Alten Testament öfter finden, dass genau diese Himmel, Erde und alles, was im Meer ist. Vielleicht zur Zeit des Alten und Neuen Testaments noch viel eindrücklicher. Wir wissen ja, dass heute unsere Meere relativ überfischt sind, aber damals wimmelte es alles voller Tiere. Und das Volk Gottes war fasziniert von Gott, der alles gemacht hat. Die Psalmen reden davon, wir wollen einmal Psalm 104 aufschlagen, dass Gott alles wunderbar regiert. Der ganze Psalm 104 ist wunderbar davon, aber ich möchte die Verse 10 bis 18 lesen. Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu nutzt den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die hat er gepflanzt. Dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben den Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Und in Vers 24 heißt es, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Wir reden davon, es regnet. Gottes Wort redet davon, Gott lässt regnen. Wir reden davon, dass das Gras sprießt. Gottes Wort sagt, Gott lässt das Gras sprießen. Wir sehen vielleicht einen Baum, der gepflanzt ist und denken, wie wunderbar, was die Natur hervorgebracht hat. Aber Gottes Wort sagt, unser Herrscher im Himmel hat diesen Baum gepflanzt. Und wir können nicht aufhören zu staunen über die Güte Gottes. Vor ein paar Wochen habe ich auf dem Weg nach Hause eine Radiosendung gehört, die ich immer gerne höre. Im Deutschlandfunk gibt es nachmittags immer eine Wissenschaftssendung. Und da wurde berichtet über eine Forschung an der Universität Princeton in den USA. Sie haben Hühneraugen untersucht. Und wir sagen, ein Huhn ist relativ, wir haben im Deutschen reden wir sogar von einem dummen Huhn, also nichts Besonderes, nichts, was wir großartig Beachtung schenken. Und diese Forscher haben das Hühnerauge untersucht und festgestellt, dass diese Auge in einer Art und Weise aufgebaut ist, wie man es nirgendwo bisher gesehen hatte. Wir alle haben Augen und in unseren Augen gibt es sogenannte Zäpfchen, mit denen wir das Licht absorbieren, grünes, blaues und rotes Licht. Bei Vögeln oder bei Hühnern fand man aber heraus, sie haben nicht drei Arten von Zäpfchen, sondern fünf. Wir wissen, dass gerade Greifvögel besonders scharf sehen. Und sie haben dann festgestellt, dass Hühner zwei zusätzliche Zäpfchen haben, nämlich für ultraviolettes Licht und zur Erkennung von hellen und dunklen Licht. Und dann haben sie angeschaut, wie diese Zäpfchen in den Augen eines Huhns angeordnet sind. Und sie waren fasziniert, weil sie sagten, der Forscher sprach davon, das ist ein neuer Aggregatzustand. Also wir kennen den Zustand flüssig, verdampft, gefroren oder fest. Und sie sagten, es ist wie ein vierter Zustand. Es ist ein Zwischending zwischen einer festen Kristallstruktur und Flüssigkeit. Ist es nicht faszinierend? Das waren keine Christen. Sie haben einfach nur etwas untersucht. Sie haben ein vollkommen kleines Organ untersucht, ein Hühnerauge. Und sie haben etwas festgestellt, was nur ihr Erstaunen hervorrief. Ist es nicht ein herrlicher Herrscher, den wir haben? Du hast Himmel und Erde geschaffen und alles, was in dem Meer ist. Der Liederdichter Joachim Neander, den wir alle kennen von Du großer Gott, wir loben dich, der sagte, drücke stets in meinen Sinn, was du bist und was ich bin. Wir kommen gar nicht hinterher, nur ansatzweise begreifen zu können, wie herrlich, wie mächtig, wie groß und wie unfassbar Gott ist. Du brauchst nur durch den Wald gehen, du brauchst dir das kleinste Tier anschauen. Und ich möchte jedem empfehlen, einfach mal solche Wissenschaftssendungen sich anzuschauen und fasziniert zu sein, wie die Schöpfung funktioniert. Aber nicht, um hauptsächlich zu sagen, ich bin gegen Evolution, sondern um zu sehen, was für einen großen Schöpfer wir haben. Das Zweite, Lukas berichtet uns dann, in Vers 25, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder, den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht. Was bedeutet das? Wir haben einen Herrscher, wir haben einen Despoten, der seinen Willen von Ewigkeit zu Ewigkeit offenbart hat. Also, die Gemeinde sagt hier, wir wissen, dass Gott schon durch David geredet hat. Und Gott hat schon durch David gesagt, dies wird so kommen. Gott ist ein Gott, der offenbart, was geschehen wird. Der nicht im Verborgenen arbeitet, sondern er hat seinen Willen kundgetun. Wenn man heute sich Politiker und Herrscher dieser Welt anschaut, dann reden wir manchmal mit diesem neuenglischen Wort, was ist seine Hidden Agenda? Was ist sein geheimer Plan? Gottes Wort sagt uns, dass Gott keinen geheimen Plan hat, sondern einen offenbaren Plan. Das Matthäus-Evangelium ist geprägt von einem Ausdruck, den Matthäus immer wieder gebraucht. Dies geschah, damit erfüllt würde das. Gott hat gesagt, dies wird so kommen. Dies muss so kommen. Was bedeutet das? Dass wir einen Herrscher haben, der sagt oder uns sagt, was geschehen wird. Nun, wenn wir uns die Gemeinde anschauen, sie wird bedroht. Und wenn man sich diese Koalition anschaut, Herodes, Pilatus, Israel, die Heiden, möchte man erschrecken. Und wir sehen auch, dass die Jünger vor Pfingsten voller Angst und Furcht waren, nachdem der Herr gestorben war. Und dann heißt es, dass Jesus sie unterwiesen hat und ihnen erklärte, dies musste geschehen, weil die Schrift es so und so gesagt hat, heißt es in Lukas 24. Sie haben ihre Lektion hier gelernt. Sie sind nicht mehr erschreckt. Sie sind nicht mehr erschreckt über das, was geschehen wird, weil sie begriffen haben, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Lasst uns Jesaja 46 aufschlagen. In Jesaja 46 lesen wir davon, dass Gott ein Gott ist, der offenbart, was er tun will. Die Verse 9 bis 11. Gedenke des Vorigen, wie ich von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich habe gesagt, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande, dem Mann, der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll. Gottes Wort ist offenbar, was er mit dieser Welt vorhat. Die Gemeinde begreift das hier in Bezug auf das, was geschehen ist in Jerusalem. Es war Gottes Plan, dass Jesus kommt. Es war Gottes Plan, dass das, was geschehen ist. Die Schrift redet davon, es musste so geschehen. Gott hat uns seinen unfehlbaren Willen offenbart. Ich tue alles, was mir gefällt. Damit kommen wir zu dem dritten. Gott verwirklicht seinen Willen in der Geschichte trotz aller Widerstände. Was sagt hier die Gemeinde im Gebet zu Gott? Man könnte ja die gesamte Geschichte, die geschehen ist in Jerusalem, betrachten als eine Geschichte. Da gab es politische Konstellationen um die Juden herum. Es gab den Römer, es gab Pilatus, wir haben es gestern gehört. Pilatus sagt sogar, ich weiß, dass Jesus unschuldig ist. An anderer Stelle sagte, was ist Wahrheit, als Jesus vor ihm steht? Vertreter einer Großmacht in Israel. Und alle haben eins nur beschlossen, wir wollen Jesus loswerden. Und es ist ein Scheitern einer Person, die die Geschichte schnell vergisst. Es wäre so, wenn wir nicht Vers 28 hätten. Das heißt nämlich, sie haben das alles gemacht. Sie wollten Jesus loswerden, sie wollten ihn töten. Aber sie haben nur eins gemacht. Sie haben getan, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat. Sie tun, was Gott wollte, das geschieht. Es sind drei Ausdrücke, die wir hier begreifen müssen. Die Gemeinde redet hier von der Hand Gottes. Was deine Hand bestimmt hat zu tun. Der Begriff der Hand ist ein Ausdruck für die Kraft und die Macht Gottes. Es wird im Alten Testament öfter verwendet, wenn jemand seine ganze Macht ausübt. In 2. Mose 7, Vers 4 lesen wir, Pharao wird euch nicht hören, auf dass meine Hand in Ägypten beweise und führe mein Heer, mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten an durch große Gerichte. Und dann sagt er an anderer Stelle, ich werde meine Hand ausstrecken und Israel schlagen. Als Gott die Philister schlug oder schwer richtete, als sie die Bundeslade hatten, da heißt es, die Hand des Herrn war schwer über sie. In 1. Samuel 5, Vers 6. Der zweite Ausdruck ist der Begriff des Rates. Was ist ein Rat oder ein Ratschluss? Wir haben den Begriff des Rathauses. Ein Rathaus ist eine Versammlung, wo Männer sich treffen, die eigentlich über die Geschicke einer Stadt oder eines Ortes beschließen sollen. Sie kommen zusammen und beraten, was ist das Beste. Wenn die Schrift vom Rat Gottes redet, redet sie von dem weisen Beschluss Gottes dessen, was er tun möchte. Also es kommen zwei Dinge zusammen. Gottes Macht auf der einen ist, aber es ist keine blindwütige Macht, sondern es ist eine Macht, die geprägt ist von der Weisheit und dem Beschluss Gottes, der unumstößlich ist. Es sind viele Anschläge in eines manchen Herz, aber der Rat des Herrn besteht, heißt es in Sprüche 19, Vers 21. Und in Jesaja 25, Vers 1 lesen wir, Herr, du bist mein Gott, ich preise dich, ich lobe deinen Namen, du tust Wunder, deine Ratschlüsse von Altes her sind treu und wahrhaftig. Und dann kommt ein dritter Ausdruck, die Gemeinde sagt, das, was da passiert ist, was sich die Menschen vorgenommen hat, war etwas, was Gott bestimmt hatte, vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Nun, wir alle kommen hier an eine Grenze. Denn wir wissen, dass die Heiden, die Römer, die Juden, dass Pilatus und Herodes nicht unschuldig sind an dem Tod des Herrn. Und trotzdem wissen wir, dass Gott in alledem gewirkt hat. Und wir fassen das nicht in unseren Verstand hinein. Wir müssen drei Dinge festhalten. Gott wirkt alles nach seinem Wohlgefallen. Das zweite, Gott benutzt selbst die Sünde oder den Teufel, ohne jedoch Sünde zu tun. Und das dritte ist, auch wenn Gott die Sündhaftigkeit von Menschen benutzt, um noch etwas Gutes zu tun, wie durch den Tod unseres Herrn, so bleibt doch die sündige Tat eine sündige Tat, die Gott zur Verantwortung ziehen wird. Wir kommen hier an die Grenze dessen, was wir verstehen können. Aber ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, das genauso immer gerne zitiert wird, von Josef. Josef wird von seinen Brüdern verraten und verkauft und nach Ägypten geschickt als Sklave. Und nach Jahren kommt das, was er nämlich geträumt hatte, wird Realität. Seine Brüder beugen sich vor ihm und selbst sein Vater. Und er sagt, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, ihr gedachtet es böse. Gott hat mich aber vor euch hergesandt. Die Bosheit seiner Brüder ist dadurch nicht aufgehoben. Die Bosheit der Israeliten unseren Herrn zu kreuzen, ist nicht aufgehoben. Die Bosheit der Römer, als sie unseren Herrn geschlagen haben, bleibt bestehen. Aber trotzdem sagt Gottes Wort, es ist vollführt worden, was Gottes Wille war. Die Verantwortung bleibt voll erhalten, auch wie Gott bestimmt hat. Lasst uns jetzt noch das Vierte sehen. Wir sehen einen Herrscher, der sein Volk oder seine Knechte erhört. Die Gemeinde betet und sie hat ein Ziel. Sie möchte, dass Gott sie mit Kraft ausrüstet, um sein Wort zu verkünden. Und sie sagen, und nun, Herr, sieh ihr drohen und gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort. Hier sehen wir das Geheimnis, warum Souveränität und Verantwortung für einen Gläubigen immer zusammengehören. Man möchte ja sagen, wenn das so ist, dass wir einen Herrscher haben, der alle Macht hat, der von Ewigkeit vorausgesagt hat, was geschehen wird, der bestimmt, was geschehen wird, warum soll ich überhaupt beten? Warum soll ich überhaupt Gott mit meinen Gebeten belästigen? Wir sehen, dass die Gemeinde ganz anders gedacht hat. Weil sie das geglaubt hat, ist sie ins Gebet geflohen. Weil sie geglaubt hat, dass der Herr mächtig und allmächtig ist, ist sie zum Herrn gekommen. Es ist das genaue Gegenteil. Es ist, führt uns nicht vom Gebet weg, sondern es führt uns zum Gebet hin. Denn wir beten nicht um Gottes Willen. Gott weiß von Anfang an im Voraus, sondern wir beten um unseren Willen, weil Gott dadurch geehrt werden möchte, weil er möchte, dass wir anerkennen, dass es aus seiner Macht und seiner Herrlichkeit heraus geschieht und nicht aus unserer Kraft. Gott möchte, dass du betest, damit du nicht träge und schläfrig und untätig bist, sondern dass du ihn erst dadurch, dass du ihn anerkennst als den Herrscher dieser Welt. Und das Zweite, was die Gemeinde ja möchte, sie möchte nicht nur beten, sondern sie möchte das Wort Gottes verkündigen. Wir haben in Kapitel 3 den Vers, wo die Apostel sagen, wir können nicht aufhören, davon zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Gemeinde Gottes in der Apostelgeschichte war eine evangelisierende Gemeinde. Eine Gemeinde, die einen Wunsch hatte. Sie sagte, ich habe einen Herrscher, ich habe einen Herrn im Himmel. Und er hat Großes in unser Leben getan. Denn was hat er getan? Er hat uns genommen, die wir Sünder waren, und von denen die Schrift sagt, wenn du gesündigt hast, stehst du unter dem Nein, unter dem Zorn Gottes. Und er hat seinen Sohn geschickt. Und sein Sohn hat die Strafe erlitten, die ich verdient habe. Und hat mich begnadigt. Das ist das Wesen, was es heißt, Christ zu sein. Ein allmächtiger Gott hat mich aus dem Sumpf und aus dem Schmutz herausgezogen. Und daraus folgt eins. Nicht, dass du untätig wirst, sondern dass du tätig wirst. Dass du dankbar wirst. Und Dankbarkeit ist das Motiv unseres Handelns. Der Heidelberger Katechismus unterscheidet ja diese drei Abschnitte vom Elend des Menschen, von der Erlösung und drittens von der Dankbarkeit. Die Gemeinde hat gebetet, wir möchten verkündigen, wir möchten das Wort Gottes verkündigen. So sehen wir also in diesem Abschnitt, wie Souveränität und Verantwortung so wunderbar zusammenkommt. Wir sehen die ganze Souveränität Gottes und die volle Verantwortung der Gemeinde zu beten und zu verkündigen. Lasst uns kurz zurückkommen zu diesen drei Dingen, die ich sagte, die wichtig sind, wenn wir uns mit dieser Lehre beschäftigen, um zu begreifen, was recht begreifen. Dieser Abschnitt zeigt uns, wie wir, wenn wir die Souveränität begreifen, dass wir gewiss sind. Wenn wir Gemeinde Jesu heute bauen, ist das nicht einfach. Wir sind klein, wir haben Schwierigkeiten ohne Ende, wir haben Nöte, wir haben Enttäuschungen, wir haben Entmutigungen und wir haben manchen, der Zweifel hat. Aber wir haben einen Herrscher im Himmel. Wir haben manches Versagen, manche Bitterkeit. Und trotzdem sagt der Herr, wir haben einen Herrn im Himmel, der an uns und durch uns wirken möchte, der in uns wirkt. Da war die Gemeinde mit all den Bedrohungen, die sie hatte. Und was hat der Gemeinde die Zuversicht gegeben, dass diese Gemeinde morgen noch existiert? Wie viel Bewegung hat es gegeben, die gekommen sind und gegangen sind? Und es gibt ja später noch den Rat des Gamaliels. Wenn es nicht von Gott ist, dann wird es schon irgendwie wieder sich im Sande verlaufen. Bist du dir gewiss, wenn du dich Christ nennst, dass du in der Hand eines allmächtigen, souveränen Schöpfers bist? Das zweite, Demut. Demut. Die Gemeinde bezeichnet sich hier als Knechte Gottes, als Sklaven. Vor Gottes Angesicht sind wir nichts. Vergiss nie diesen Unterschied. Und wo wirst du das deutlicher machen können, als in der Gemeinschaft mit anderen Heiligen, ob du diese Demut begriffen hast? Wenn du mit deinem Bruder und deiner Schwester zu tun hast und du siehst in der anderen Person Gottes souveränes Wirken, wie kannst du dann hochmütig und überheblich sein? Ganz im Gegenteil, du kannst dich eigentlich nur unter sie stellen. Und drittens die Dankbarkeit. Das Gebet der Gemeinde zeigt hier, dass es eine Gemeinde war, die nicht träge gewesen ist, sondern die ein Herz hatte. Diese Botschaft von Jesus Christus hinauszutragen in die Welt, Freimütigkeit zu haben, Gottes Wort zu verkündigen. Möchte der Herr Gnade geben, dass wir das beides sehen. Gottes herrliche Souveränität und unsere volle Verantwortung. Und möchte der Herr Gnade geben, dass wir Dinge erleben wie in der Urgemeinde. Dass wir wieder Gemeinden haben, die wie ein Mann so zu Gott betet. Mit dieser gleichen Sicht. Und wo wir sehen, wie Gott in gleicher Weise wirkt und sein Gebet, das Gebet seiner Gemeinde erhört, seines Volkes erhört. Und das Evangelium hinausgetragen wird. George Whitfield sagte einmal, die Lehre von der Erwählung ist für mich kostbar, ist für meine Seele etwas Kostbares. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns gnädig sein möge. Lass uns noch kurz beten. Herr himmlischer Vater, allmächtiger Gott, der du so groß und so herrlich bist, so unfassbar, der du alles nach deiner Weisheit geordnet hast. Wir wollen dir von Herzen Dank sagen für dein Wort heute Morgen. Wir wollen dich bitten, dass du uns Gnade gibst, dass wir diese Themen von der Souveränität und der Verantwortung recht verstehen. Dass du uns Gnade gibst, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und sind wie in der Urgemeinde ein Volk, das sich ganz auf dich verlässt und doch nicht träge und untätig ist, sondern wirkt in deinem Namen. Das möchten wir in deinem Namen bitten. Amen.